Hallo, so schön, dass du hier bist. Ich freue mich so sehr, die heutige Podcast-Folge mit dir zu teilen. Und zwar habe ich mit der lieben Natascha Herrmann über das Thema Sexualität gesprochen. Wer Natascha ist und was sie macht, erfährst du von ihr ganz persönlich im Interview. Und wunder dich nicht, Natascha hat während des Interviews gestillt. Das heißt, falls du mal ein Stimmchen hörst, was du nicht so zuordnen kannst, das ist dann Nataschas Tochter gewesen, die im Hintergrund ein bisschen was mit zum Thema beitragen wollte. Und ja, kleiner Spoiler, die Folge heißt Sexualität mal anders, weil ich finde, dass wir einen sehr abgestumpften Blick auf Sex und Sexualität haben. Und es geht irgendwie immer nur darum, dass irgendwie zwei Menschen aufeinander rumhoppeln. Aber eigentlich geht es um viel mehr. Und genau darüber sprechen wir. Und es war wirklich ein super inspirierendes Gespräch. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Hören. So, liebe Natascha, super schön, dass du heute hier mit dabei bist im Natürlich Frau sein Podcast. Herzlich willkommen. Um hier einmal alle abzuholen, die uns hier gerade zuhören, möchtest du dich einmal vorstellen, wer du bist und was du machst?
Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt einen Termin gefunden haben und hier jetzt sitzen, um diese Aufnahme zu machen. Also mein Name ist Natascha Herrmann. Ich bin so vom Grundberuf her Bildungswissenschaftlerin, Sexualpädagogin, Beckenbodenkursleiterin und aktuell befinde ich mich in der Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin. Ich arbeite schon seit gut 13 Jahren mit Menschen, sage ich mal. Ich sage immer, ich arbeite mit Frauen, aber ich habe eine Zeit lang auch viel Männer beraten, begleitet und unterstützt, vor allem im Behindertenbereich. Jetzt die letzten 5 Jahre ist der Fokus auf die Frauen gerückt. Das liegt natürlich auch, weil ich selbst 2 Töchter habe. Viele Frauen in der Schwangerschaft, die Zeit danach, also so im Wochenbett und in der Rückbildungszeit begleite und natürlich auch darüber hinaus. Mein Herz brennt für die Themen Sexualität, also alles, was da dazugehört. Der Schwerpunkt liegt da auf Hormon- und Beckenbodengesundheit. Und auch das Thema Trauma ist in den letzten 2 Jahren so immer mehr in mein Feld gerückt und damit beschäftige ich mich auch.
Ja, das ist eine ganze Menge, sehr vielschichtig. Super spannend. Mhm. Ich stelle zu Beginn immer meine Einstiegsfragen, bevor wir mit dem Interview loslegen. Und das sind Bedeutungsfragen. Das heißt, es gibt kein richtig oder falsch dabei. Und die erste Frage ist, was bedeutet für dich persönlich Frau sein?
Mhm. Wow, was für eine Frage. Gar nicht so einfach, weil es so viel umfasst, ja, aber für mich persönlich, wenn ich da jetzt so ganz intuitiv antworte, ist es ja so verankert sein mit mir und mit meinem Körper, mit meinem weiblichen Körper, mit meinen Rundungen, das, was mein Körper einfach ist, die Geschichte meines Körpers auch, was es so über die Jahre auch erlebt hat, natürlich die Geburten, auch Verletzungen, die er erlebt hat, das alles so dazugehört, das macht mich aus, mich als Frau, mich und meine Weiblichkeit. Dann ist es natürlich auch so ein Gefühl, das so von innen herauskommt. Ich finde, Weiblichkeit ist ein Gefühl und nicht auf ein Körperteil reduziert. Das ist es, glaube ich, so zusammengefasst.
Super spannend. Für heute mal. Weil meine zweite Frage ist nämlich, was bedeutet für dich Weiblichkeit?
Weiblichkeit ist für mich ein Gefühl, das tief von innen herauskommt. Und eben nicht auf ein Körperteil reduziert ist. Und ich finde auch, Weiblichkeit, das haben wir alle in uns. Wir alle haben männlich und weiblich in uns. Und deshalb können sich auch Männer total weiblich fühlen. Ich habe zum Beispiel einen Mann, der sehr seine weiblichen Qualitäten lebt, was ich total liebe. Und es ist ein Gefühl.
Ja, voll schön. Und das ist ja jetzt auch das Thema, worüber wir heute sprechen werden. Was bedeutet für dich Sexualität?
Sexualität bedeutet mittlerweile für mich, ich habe da so eine schöne Definition, die ich immer am Anfang von meinen Vorträgen über sexuelle Bildung sage. Sexualität ist so verwoben und verflechtet mit der Persönlichkeit selber. Sexualität ist so vielschichtig, ja, da gehört so vieles dazu. Und eben ist nicht nur reduziert, wie wir jetzt im Eingangsgespräch schon gesagt haben, auf Sex, sondern Sexualität ist so was wahnsinnig Großes, das ich oft gar nicht in Worte fassen kann. Und natürlich gehören dann so Sachen dazu wie Geschlechtsverkehr, Liebe machen, sich in jemanden verlieben, Selbstliebe, der Menstruationszyklus ist ein Teil von Sexualität, Lust, Orgasmus, das sind alles so Teilbereiche. Aber das ganze Große ist für mich halt schwer in Worte zu fassen, ja, weil es auch sehr viel um Gefühle geht. Ja, vielleicht ist es eh auch wieder so, das Gefühle fühlen. Ja, ich glaube, da werden wir noch tiefer eintauchen jetzt im Podcast, im Gespräch dann, ja.
Ja, voll. Mhm. Vielen Dank. Ich habe mir deine Vision hier hingelegt, die werde ich jetzt einmal vorlesen, weil ich mich damit sehr verbunden fühle. Und zwar schreibst du, meine Vision ist es, dass wir Frauen unser sexuelles Potenzial entfalten und unsere innere Kraft für uns nutzen, für ein selbstbestimmtes und lustvolles Leben als Frau und Mutter, weg von Scham, Schuld und Angst, hin zur tiefen Verbindung, Vergebung und Heilung für uns und unsere Töchter. Und als ich das erste Mal gelesen habe, sind mir wirklich fast die Tränen gekommen, weil mich das so berührt hat. Und der wichtigste Teil ist für mich das Ende, und zwar Heilung für uns und unsere Töchter. Vielleicht zu Beginn erstmal, ich möchte nämlich auf all das, was du in deiner Vision geschrieben hast, eigentlich eingehen. Aber vielleicht zum Einstieg, was bedeutet für dich sexuelles Potenzial entfalten? Und wie entwickelt sich auch unsere Sexualität im Laufe der Jahre?
Ja, dieses sexuelle Potenzial, was du angesprochen hast, das bezieht sich vor allem auch auf diese innewohnende Schöpferkraft, die wir alle in uns tragen. Also für mich ist es so, in der Gebärmutter, da ist so dieses Feuer drinnen. Aus der Gebärmutter schöpfen wir Kraft, Lebenskraft. Also für mich ist Schöpferkraft, ja, also ich schöpfe jeden Monat, also da, vielleicht eh da passt gut der Menstruationszyklus dazu, diese verschiedenen Phasen auch, ja. Wenn ich dann meine Selbstständigkeit denke, das ist unglaublich, ja, was ich da rausholen kann. Und wir alle haben diese innewohnende Schöpferkraft. Und wenn wir die aktivieren und nutzen, also ich glaube, aktiviert ist sie bei jedem. Es geht immer darum, ob wir sie auch nutzen. Und wenn wir die nutzen und daraus schöpfen, da kann so viel Großartiges entstehen und da können wir einfach unser volles weibliches Potenzial leben, also mit all unseren Qualitäten, das Hingeben, Gebären ist auch weiblich, voll weiblich, einfach sein auch mit dem, was man ist, oft braucht es ja auch gar nicht viel, sondern dass man einfach nur so ist, wie man ist, du als Nina, ja, als Hebamme, dass du einfach nur bist, Raum öffnen, halten, das ist für mich alles weibliches Potenzial, ja, und da gehören noch ganz viele Dinge dazu, ja. Und die zweite Frage, diese sexuelle Entwicklung auch oder sexuelle Bildung. Wir alle sind sexuelle Wesen von Geburt an. Wenn man einfach mal, ja, eben, wir haben eh auch schon darüber gesprochen eingangs, wir entstehen ja aus Sexualität, indem sich Samenzelle und Eizelle miteinander vermengen, ja. Und alleine das ist schon pure Sexualität, sexuelle Entwicklung. Daraus entwickelt sich ein Baby, ja, 9 Monate in etwa lang. Und im Bauch, im Mutterleib entwickelt sich ja auch schon das Geschlecht. Also es ist ja unglaublich faszinierend, was da alles schon passiert. Das heißt, wir sind eigentlich nicht nur sexuelle Wesen von Geburt an, sondern schon davor im Mutterleib. Und genau, wir kommen auf die Welt die ersten Erfahrungen, die wir machen, ist ganz, ganz viel enge Bindung mit unseren Bezugspersonen, mit der Mama, mit dem Papa, mit Oma, wie auch immer. Ganz viel Kuscheln, ja, Bonding, Bindung. Oxytocin wird da viel freigeschalten, freigesetzt, so, ja. Ganz viele Berührungen, ja. Also das ist auch etwas, Berührungen sind so wichtig auch in den ersten Lebensjahren, auch darüber hinaus, aber vor allem in den ersten Lebensjahren auch. Genau. Ich müsste jetzt da, glaube ich, echt einen Vortrag halten, um auf alles einzugehen. Aber vielleicht so kurze, wichtige Entwicklungsschritte. Die Kinder dann auch machen, ja, was auch dazu gehört, was viele auch vergessen ist, zum Beispiel irgendwann auch, wenn man so rund um 2, 3 Jahre alt ist, gehört auch das Thema Trockenwerden dazu, ja, eben so dieses Selbstbestimmte auf die Toilette gehen, ist auch ein Teil von Sexualität, ist ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt, ein psychosozialer emotionaler Entwicklungsschritt auch. Ja, dann kommt irgendwann so diese, früher wurde es immer Trotzphase benannt, die Autonomiephase, die vielen Wutanfälle, ganz viele Gefühle, mit denen Kinder dann konfrontiert sind, auch wir Eltern natürlich. Auch das ist sexuelle Entwicklung, ja. Ganz viel den Körper kennenlernen, herummatschen, im Gatsch, sich wälzen, ja, in der Sandkiste mit Sand, sich über den Körper fahren, schaukeln, klettern, turnen, laufen, ja. Das gehört alles dazu, dass wir uns so ganzheitlich erfahren können, wer wir sind, wer wir im Körper sind, wo sind unsere Grenzen, ja. Was mögen wir nicht? Also ganz, ganz viele Dinge und natürlich auch die Gefühlsebene. Ganz viel Freude, ganz viel Wut, ganz viel Traurigkeit. Ja, da sind ja alle Facetten dabei, wenn wir so Kinder beobachten, die einfach so frei ihre Gefühle fühlen können. Das würde ich mir öfters mal auch für uns Erwachsene wünschen, ja.
Ja,
dass wir
total.
Das viel mehr noch zulassen. Ja, genau. Und dann kommt natürlich irgendwann schon so diese Vorpubertätszeit dazu, dann beginnt die körperliche Entwicklung, wo auch die Hormone dann präsenter werden und einschießen. Genau. Mhm. Aber wenn man das jetzt mal so grob mal so die ersten 10 bis 15 Jahre sich da jetzt mal anschaut.
Und wie ist das, wenn wir jetzt, also das ist jetzt frühkindliche Entwicklung, Jugend, und wie ist das dann im höheren Alter, sage ich mal? Wie entwickelt sich die Sexualität da?
Ich würde sagen, irgendwann kommt dann so eine Blütezeit auch, die fruchtbaren Jahre, also wenn man jetzt so auf die Frauen auch schaut, ja, irgendwann ist so vielleicht auch mal der Kinderwunsch da, ja, da ist vielleicht auch sehr viel Lust da, da will man auch sehr viel Intimität mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin haben, sehr viel Sex natürlich auch, ja, sich auszuprobieren in den verschiedensten Dingen. Man wird ja auch so, ich würde sagen, ja, in der Pubertät und die Zeit danach ja auch sehr geprägt, ja, sehr viel von Medien, der Pornokonsum ist ja auch sehr hoch, ja. Also man wird da von unterschiedlichsten Dingen beeinflusst, probiert sich auch aus in unterschiedlichsten Dingen, bis man vielleicht auch irgendwann draufkommt, boah, das ist vielleicht auch gar nicht so das Wahre. Was ich zum Beispiel bei mir auch so entdeckt habe, ich bin erst durch die Geburt meiner ersten Tochter einfach draufgekommen, was Sexualität eigentlich für mich bedeutet. Dass es so was viel Tiefgehenderes ist. Und mit jedem Kind weiter, ja, erleben mein Mann und ich eine eine innigere Beziehung, mehr Intimität, mehr Tiefe, auch was Sex betrifft, ja. Slow Sex, ja, ist bei uns gerade so voll in einfach mal, sich einfach nur mal miteinander verbinden, ohne ein Ziel zu haben. Mhm. Und man kann schon so, also ich mag das nicht so gern, Männer und Frauen zu trennen, aber Männer haben schon ein Ziel, nämlich zum Orgasmus zu kommen und einfach eher zu ejakulieren und wirklich da, das ist ihr Ziel beim Sex eigentlich. Und Frauen können schon viel mehr so dieses tiefere Erleben, auch mehr Orgasmen, unterschiedliche Orgasmen, ja. Mhm. Also da gibt es so eine riesen Bandbreite. Wenn zu mir Frauen kommen, vor allem auch ganz, ganz großes Thema nach der Geburt, wieder so Lust zu empfinden, auch Orgasmusprobleme oftmals. Wenn ich da mal genauer nachfrage, wie fühlt es sich denn eigentlich an? Ist es eigentlich das, was sie haben, ein Orgasmus? Nur ist er anders geworden, er hat sich vielleicht verändert. Da auch mal zu beobachten, mal zu schauen, ist es wirklich, hat man wirklich Orgasmusprobleme oder kommt man nicht mehr zum Höhepunkt oder fühlt es sich einfach anders an? Ja, das ist auch was ich erlebt habe nach den Geburten von beiden Töchtern. Es verändert sich immer wieder.
Ja, ja. Und das finde ich auch so spannend und das ist das, wo ich auf dieses Thema auch so krass aufmerksam geworden bin, durch diese Veränderung nach der Geburt. Als Hebamme begegnet mir das Thema ja immer mal wieder. Und wie würdest du sagen, wie verändert sich das nach einer Geburt und auch wie kann man das vielleicht in der Partnerschaft auch kommunizieren? Weil ich glaube, für Männer ist das manchmal schwer greifbar, dieses veränderte Gefühl. Mhm. Und ich glaube, Frauen fällt es manchmal schwer, auch darüber zu sprechen, wie es sich anfühlt.
Ja. Ja, vor allem ist es darüber zu sprechen nach einer Geburt ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, weil man ja auch erstmal diese ganzen Veränderungen, die da stattfinden, mal in Worte fassen muss. Es ist manchmal gar nicht so einfach. Ich erlebe das ganz oft in der Praxis, dass die Frauen dann irgendwann ihre Augen schließen müssen, weil so viel Scham auch da ist. Und erst wenn sie mal die Augen geschlossen haben, also das biete ich ihnen nachher an, oder sie sagen selber, sie müssen jetzt mal die Augen schließen, weil es ihnen so unangenehm ist, darüber zu reden, dann finden sie erstmal so langsam Worte auch für das, was da eigentlich passiert oder passiert ist im Körper, was sich verändert hat durch die Schwangerschaft, durch die Geburt selber. Das sind ja so große Veränderungsprozesse. Also für beide, für die Frau Frau, aber auch für die Partnerinnen, ja. Da wächst 9 Monate lang ein Baby heran. Der Körper verändert sich, da werden die Organe nach oben gedrückt, der Bauch wächst, ja. Das sind ja so viele Dinge, mit denen man konfrontiert wird. Und die Geburt selber, das ist natürlich auch immer so eine Sache, wie die verläuft, ja. Die hat riesigen Einfluss auf die spätere Zeit, ja, auf die Entwicklung auch. Genau, und dann kommt es natürlich auch darauf an, gab es irgendwelche Verletzungen bei der Geburt oder auch in der Zeit danach? Ist da irgendwas passiert? Genau, aber prinzipiell, also die Veränderungen. Genau, irgendwie mal Worte zu fassen oder vielleicht mal einen Raum zu bekommen, wo man das mal aussprechen kann, wo man auch mal reflektieren kann. Das ist das, was ich ja auch bei mir selber beobachtet habe oder auch in der Praxisarbeit immer wieder beobachte, dass halt manchmal auch die Zeit fehlt, um wirklich mal zu reflektieren, was da alles passiert ist, das Ganze auch zu verarbeiten natürlich und dann mal Worte zu finden, das mal auszusprechen und dann Schritt für Schritt mal hinzuschauen, ja, wo kann man denn ansetzen? Und was ich zum Beispiel Frauen nach der Geburt sehr gerne empfehle, ist mit dem Körperöl zu arbeiten. Wir schmieren unseren Körper 9 Monate lang ein, um Dehnungsstreifen vorzubeugen, eigentlich hauptsächlich, das ist die Intention dazu, oder eben in Verbindung zu gehen mit dem Baby, mit dem Bauch. Und das ist das, was ich wirklich von dem Tag, von der Geburt an auch empfehle. Mischt euch dein Körperöl oder es gibt auch so Wochenbett-Massageöle und bleibt dran, ja. Gebt euch auch diese Zeit, vielleicht auch 9 Monate lang, ja, den Bauch wieder so langsam zu verabschieden, mit ihm Kontakt bleiben, aber nicht nur mit dem Bauch, sondern mit dem ganzen Körper, um auch so Stellen zu berühren, die sich verändert haben nach einer Schwangerschaft und nach einer Geburt. Die Brüste, die größer geworden sind, wenn man stillt, wenn der Milcheinfluss da ist. Vielleicht auch Narben, Geburtsverletzungen, ja, nach einer Bauchgeburt, die Narbe vielleicht auch ganz liebevoll ins Leben zu integrieren. Also ich habe selber einen Notkaiserschnitt erlebt und ich habe wirklich ein Jahr lang jeden Tag meine Narbe berührt, ja, weil ich das Gefühl hatte, puh, also da ist viel da, da muss viel verarbeitet werden und die braucht echt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Oder alleine nur mal die Hände auf diese Körperstellen zu legen und mal schauen, was kommt da auch? Man kann einfach nur mal für sich sein, mal hinspüren, die Hände auf diese Körperstellen legen und einfach mal schauen, was ist da alles da? Welche Gedanken kommen? Welche Emotionen kommen hoch? Welche Themen zeigen sich auch? Ja? Und es einfach mal da sein zu lassen. Man muss nicht sofort was damit machen. Es einfach mal da sein zu lassen, vielleicht auch mitschreiben. Ich liebe Journaling, ich schreibe ganz, ganz viel, empfehle ich auch sehr vielen Frauen. Und so kommt man auch mit diesen Veränderungen mal in Berührung, findet immer mehr Worte und kann sie einfach mal so ein Stück weit ins Leben integrieren. Auch alleine. Es braucht nicht immer Unterstützung. Manchmal braucht es vielleicht auch Unterstützung. Ja, und da ist es auch wichtig, dass man sich die dann holt.
Ja, total. Und wie kann man das in Partnerschaften kommunizieren? Oder vielleicht auch, wie hast du es gemacht mit deiner Veränderung, die du erlebt hast für dich?
Das ist tatsächlich wirklich schon auch oft eine Herausforderung. War auch bei uns so, weil in der Anfangszeit oft diese Zeit auch nicht da ist. Vor allem, wenn es das erste Baby ist. Man ist mit so vielen Dingen konfrontiert, sehr viele Herausforderungen, die auf einen zukommen. Und die Zeit als Paar, die bleibt oftmals auf der Strecke. Und da kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo beide sich so ein bisschen an die Nase nehmen dürfen und sagen müssen, okay, jetzt haben wir wieder Barzeit, wir versuchen sie wieder einzuplanen, ja. Sich ein Date in den Kalender einzutragen und sich auch mal Zeit zu nehmen, um einfach mal zu reden, vielleicht auch solche Dinge anzusprechen. Da gibt es ein paar Partnerübungen, die ich auch sehr gerne mag. Das haben wir dann auch begonnen, so ein halbes, dreiviertel Jahr nach der Geburt von meiner Tochter, dass wir uns einfach mal hingesetzt haben und jeder hatte mal so ein paar Minuten Zeit, einfach mal nur zu reden und der andere hat zugehört. Und dann danach, ja, nachdem ich zugehört hatte, habe ich einfach mal 5 Minuten bekommen und konnte mal einfach so alles aussprechen, was da ist, einfach so diesen Raum zu bekommen. Und mit der Zeit ist es so weit gekommen, dass wir auch ganz intime Sachen dann angesprochen haben, die vielleicht etwas unangenehm sind. Weil ich habe gemerkt, davor, vor der Geburt meiner ersten Tochter, ja, wir haben so über die Dinge geredet, aber es ist nicht so tief jetzt gegangen, wie es jetzt geht. Aber wir haben auch beide lernen dürfen, dass es total in Ordnung ist, über diese Dinge zu sprechen, ja. Auch wie wir vielleicht unseren Sex jetzt oder unser Liebesleben weitergestalten wollen, dass wir da einfach tiefer gehen wollen. Und ich muss dazu sagen, das sind viele, viele Themen auf dem Weg. Ja, also wir sind noch immer auf dem Weg. Ich glaube, wir sind auch noch weiter, die nächsten 20, 30, 40 Jahre auf dem Weg, da noch tiefer zu gehen. Aber da kommen sehr viele Themen hoch. nicht nur unsere eigenen, oftmals auch Themen, die wir mittragen, von unseren Eltern, von unseren Vorfahren, ja. Da auch nicht in Panik zu verfallen, ja, oh Gott, was kommt da jetzt alles oder was ist da alles da? Ja, das bringen wir einfach mit. So ist einfach unser Lebensrucksack gefüllt. Das wissen wir oftmals davor nicht, was da alles eingepackt ist. Aber das ist was wir erlebt haben in unserer Partnerschaft. Je tiefer wir gehen, je mehr Kinder dazukommen, da kommt auch sehr viel Müll an die Oberfläche, der aber auch einfach gesehen werden möchte und integriert werden möchte.
Mhm.
Genau.
Ja, ich sag auch immer, Kinder bringen das größte Wachstumspotenzial für ihre Eltern mit.
Definitiv.
Auf allen Ebenen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was nie besprochen wird. Ne? Also, dass nicht nur ein Kind in eine Familie kommt, sondern dass sich halt ganz viele Schichten auch verändern, ne? In allen Lebensbereichen auf einmal. Und ich glaube, das ist auch das, womit die meisten Frauen überfordert sind, weil da, es gibt nicht den Raum, um darüber zu sprechen. Es bereitet einen niemand drauf vor. Ne? Ja. Es ist so, du bekommst ein Kind und fertig ist es. Es wird ja heute auch sehr abgetan. Ne? Man kriegt halt einfach ein Kind. So, wo ich immer so denke, nein, da passiert so viel mehr. Also ich bin mit diesem, wir kriegen jetzt einfach mal ein Kind, bin ich nicht so zufrieden mit der Aussage. Du hast vorhin auch, du hast vorhin über Intimität auch gesprochen und ich finde das super interessant. Gibt es einen Unterschied für dich zwischen Sexualität und Intimität und kann man auch Sexualität leben, ohne Intimität zu spüren? Weißt du, was ich meine?
Mhm, das ist jetzt eine gute Frage. Sexualität und Intimität. Ich würde das jetzt auch so ganz intuitiv wieder beantworten, was da jetzt gerade aus mir rausfließt. Und für mich gehört es zusammen. Ich glaube, dass Sexualität ohne Intimität nicht geht. Nicht auf lange Zeit. Ich glaube, dass es eine Zeit lang mal möglich ist, weil jeder für sich ist ja ein sexuelles Wesen und bringt seine Sexualität mit. Aber in der Partnerschaft gemeinsam, also wenn ich jetzt so auf meine Partnerschaft schaue, geht es nicht ohne Intimität. Aber ich muss auch dazu sagen, wir hatten auch eine Zeit lang mal, wo jeder für sich mehr war und wo weniger Intimität stattgefunden hat. Und das ist völlig in Ordnung und völlig okay, weil jeder so in seinen Prozessen und Themen drin war. Und dann haben wir wieder mehr zueinander gefunden, ja, und wieder mehr Intimität gelebt. Mhm. Ja. Also für mich gehört es schon zusammen. Es ist auch okay, mal eine Zeit lang es nicht zu haben, nicht zu leben. Aber ich glaube, es ist dann wieder wichtig, sich zu finden. Und bei diesem Weg des Wiederfindens, ich bin überzeugt, dass das alle Paare durchleben, ist es auch wichtig, dass man den Punkt erkennt, wann brauchen wir Unterstützung von außen. Weil das ist ein großes Tabu und Schamthema oft auch noch, dass man sich auch als Paar Unterstützung holt. Und das haben wir auch gemacht. Ja, ich liebe das immer wieder mit meinem Mann, gemeinsam zu einer Supervision zu gehen, ja, um einfach wieder mal so Klarheit in unser Leben zu bringen als Familie, auch wo wollen wir hin, auch wir brauchen das von außen, immer wieder Impulse, die sind so wichtig. Mhm. Und auch wenn ihr als Paar gerade an einem Punkt steht, wo ihr nicht weiterkommt oder wo einer unzufrieden ist oder beide oder auch so diese Entscheidung, okay, geht's noch miteinander oder nicht? Ja, wir sind sicher einmal im Jahr an diesem Punkt. Aber der so wichtig ist, weil da kommt wieder so viel hoch, ja. Da kann man wieder so viele Themen sich anschauen. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, immer wieder mal so an einem Punkt zu sein. Okay, geht's noch miteinander oder geht's nicht mehr, ja? Also ich finde, das sollte auch so enttabuisiert werden. Das ist so was Wichtiges, weil dadurch entstehen wieder so viele neue Dinge, so viele tiefere Dinge. Und genau, und da auch dann mal zu sagen, okay, jetzt holen wir uns mal jemanden von außen. Das muss jetzt nicht gleich ein Sexualtherapeut sein oder eine Sexualberaterin, ja, wo es euch hinzieht, ja. Eine Person, wo ihr beide sympathisch findet, sich mal einen Termin zu buchen, mal zu schauen, okay, wie geht's uns damit? Und was ganz oft kommt, das habe ich halt, ich erlebe es halt jetzt bei den Frauen, zu sagen, ja, ich möchte eh, aber mein Mann. Kenne ich auch. Und da ist es auch sehr wichtig, für sich einzustehen, ja, dass mir das jetzt wichtig ist, auch wenn es meinem Partner jetzt gerade nicht wichtig ist. Mir ist es wichtig. Mir als Natascha ist es jetzt wichtig. Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich so unzufrieden bin, wo es für mich so nicht mehr weitergeht und ich möchte, dass wir gemeinsam jetzt das machen und diesen Weg weitergehen. Es ist ein bisschen Arbeit manchmal, ja, da muss man öfters mal drauf bestehen und das auch aufzeigen. Habe ich jetzt gerade in meiner Praxis die letzten Monate ganz oft gehabt, dass Frauen gekommen sind, sie wollen, aber der Partner nicht. Ja, einfach mal Klarheit. Und manchmal dürfen wir uns an das auch bisschen so vors Tablett servieren, ganz klar, und ihnen auch aufzeigen, was da gerade nicht so rund läuft. Und die brauchen einfach Zeit. Ja, sie gehen mit den Themen oftmals anders um. Sie ziehen sich eher mehr so in die Höhle zurück, reflektieren für sich und kommen dann wieder raus. Aber sie brauchen ihre Zeit und die dürfen wir ihnen geben auch. Und da gibt es schon Unterschiede für mich bei Mann und Frau, obwohl ich eben das nicht sein mag, immer zu trennen, aber es ist einfach und es ist auch in Ordnung, dass es da Unterschiede gibt, ja.
Ja, ich finde das so schön, weil du so aus dem Herzen sprichst und auch so dieses, dieses Zyklische, diese Wellenbewegung, ne? Es gibt gute Phasen, ne? Und es gibt vielleicht nicht so gute Phasen, ne? Und immer diesen Weg auseinander und wieder zusammen, dass das Leben ja eigentlich immer so mit allem verwoben ist, ne? Und das ganze Leben ist Veränderung und natürlich verändert sich die Beziehung, die Sexualität, gerade wenn Kinder mit dazukommen, ist mehr Wellengang dabei und ich finde das so wichtig, dass man, weil wir haben immer so dieses Familienbild, alles ist toll und alle haben immer nur Freude als Familie und das finde ich stimmt einfach nicht, ne? Diese Höhen und Tiefen gehören mit zum Leben dazu und ich finde es so schön, dass du ganz natürlich darüber sprichst, weil es halt so natürlich auch ist und ich glaube, viele Paare auch vor diesen Tiefen so eine Angst haben und es nicht als Chance sehen, ne? Oder als Moment, wo sie eben wachsen können. In Bezug auf Sexualität, das ist mir vorhin noch eingefallen, was bedeutet eigentlich Erotik?
Gute Frage. Ich habe mich ja nicht vorbereitet auf die Frage, deshalb werde ich da immer so ganz intuitiv und impulsartig antworten. Erotik, ja. Was bedeutet für mich Erotik oder für uns vielleicht auch? Erotik ist vielleicht schon auch was, was über den Körper passiert, würde ich jetzt mal so sagen, ja. Sich vielleicht mal erotisch zu kleiden, sich zu bewegen auch mal. Ja, alleine wenn ich jetzt an den Sex denke, da gibt's ja auch so viele verschiedene Arten, wie man Sex haben kann, ja. Vielleicht gibt's da, da gehören vielleicht auch so erotische Bewegungen dazu, auch Erotik. Ich verbinde es dann jetzt gerade auch wieder mit Sinnlichkeit, merke ich, ja. Da gehört für mich auch vielleicht so alle Sinne mit einbeziehen dazu, Düfte, Öle auch mal. Ja, vielleicht sind wir da auch dann so, komme ich jetzt auch so ein bisschen auf Sexspielzeuge, ja, kommen jetzt auch so in den Sinn ganz intuitiv. Die man vielleicht auch mal mit einbeziehen kann. Ja, da gibt's jetzt nicht gleich irgendwie, vielleicht hat man da jetzt gleich so Dildo-Vibratoren und so, aber da gibt's ja auch so eine riesen Menge an Sachen, die man auch mal ausprobieren kann, ja, mal offen zu sein. Also ich merke so, Erotik fließt so für mich auch so, ja, geht so über in verschiedene Bereiche auch, ja.
Ja.
Es kommt auch so Verspieltheit dazu, ja. Ja, so würde ich es jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen.
Ja, voll schön. Und ich finde, wir leben ja ein bisschen auch in so einer Gesellschaft, die von ganz vielen auch, ich finde, merkwürdigen Bildern über Sexualität geprägt ist. Und ganz viele Frauen empfinden ja in Bezug auf ihre Sexualität wirklich auch viel Scham und Schuld, teilweise eben auch Ekel, möchten sich da unten auch nicht berühren, finden das ekelig und vielleicht kannst du einmal mit deinem Wissen, was du hast, so ein bisschen erklären, woher das kommt.
Ja, das kommt in den allermeisten Fällen schon auch von der Art und Weise, wie wir erzogen worden sind, ja, wie wir ins Leben begleitet worden sind, wie wir einfach Sexualität vorgelebt bekommen haben und wo wir unsere ersten Informationen bekommen haben. Also wenn ich mich so an meine Zeit erinnere, bei uns war das Thema Sexualität schon sehr groß tabuisiert. Ich habe halt das so im Kopf, was mir meine Eltern auch als Mann und als Frau vorgelebt haben, auch als Paar natürlich. Und dann erinnere ich mich zurück, vielleicht viele, die das dann auch hören, ja, es gab so diese Bravo-Zeiten auch oder Mädchen, Girl, diese Zeitschriften, ja, wo ich sehr viele Infos rausbekommen habe. Oder bei uns gab es noch nicht Internet in dem Sinn wie heutzutage. Oder halt auch Geschichten, die Freundinnen erzählt haben, was sie zu Hause erlebt haben. Oder dann haben sie irgendwo so ein Buch gefunden mit allen möglichen Sexstellungen, ja. Also so war meine Kindheit und Jugendzeit da geprägt. Und dann irgendwann kam schon ja mehr Internet dazu, wo man sich mehr Infos holen konnte. Und natürlich die eigene Scham auch, die man so vielleicht übergestülpt bekommen hat von den Eltern, ja, da war meistens ganz große Scham da, weil die das ja auch nicht anders gelernt haben, über Sexualität zu sprechen. Genau. Aber wir sind an einem Punkt, ja, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht in deinem Leben so war, liebe Zuhörerin, du kannst es ändern. Ab jetzt sofort kannst du es ändern, ja, vor allem auch wenn du Kinder hast. Die sind sowieso so neugierig, die fragen eh ständig nach und wollen alles wissen, ja. Und wenn du, ja, und wenn du überfordert bist mit den Fragen von deinen Kindern, es gibt schon so tolle Aufklärungsbücher. Also der Markt ist ja wirklich schon überhäuft mit so großartigen Büchern. Und ein Buch, was ich sehr, sehr gerne mag, das ist von meiner Kollegin, von der Magdalena Heinzel von Sexologisch, die hat ein Aufklärungsbuch geschrieben, wo sie auf Kinderfragen eingeht. Und das kann ich echt empfehlen. Es ist so super, wo man selber auch Sicherheit erlangt und dann den Kindern so ganz kurz und bündig einfach erklären kann, ja, was sie halt gerade alles wissen wollen. Aber halt all das adäquat, wie es gerade für sie passt.
Ist das, was kribbelt da so schön? Ist das
genau,
das
ja.
Gelbe?
Ja, genau.
Okay. Ah ja, cool.
Kann ich sehr empfehlen. Ja. Cool. Und dass wir einfach als Eltern machen können, unseren Kindern vorleben, ja, indem wir einfach ganz ehrlich und authentisch wir selbst sind. Denn die Kinder spüren, ob wir ja so gemäß nach unseren Vorstellungen handeln, so wie wir es halt wollen auch, oder ob wir selbst was verbergen. Also es gibt Momente, vor allem die letzten zwei Wochen, wo ich ganz, ganz viel Traurigkeit gespürt habe und auch oftmals einfach so impulsartig geweint habe, weil einfach so viel gerade los ist in meinem Innenleben. Und ich habe mich dann einfach hingesetzt und meinen Kindern erklärt, so, die Mama spürt gerade so viel Traurigkeit. Hier im Brustbereich habe ich es gespürt. Ich habe es ihnen auch gesagt, wo ich es im Körper spüre. Und das ist jetzt gerade einfach so, es gibt keinen bestimmten Grund oder so. Und meine Tochter, meine Ältere, die ist 6,5 Jahre, hat gesagt, ja Mama, ich kenne das. Mir geht auch oft so. Und dann hat sie gleich gesagt, dass ihr hilft. Ja? Also auch mit den Kindern einfach ins Gespräch zu gehen, ihnen zu erklären, was ist da gerade auch bei mir los, ja, wenn es um Gefühle geht. Einfach ganz authentisch, ganz ehrlich. Kinder haben so feine Antennen, die spüren das ja total. Oder was ich von Anfang an auch gemacht habe, ist... Genau, was ganz wichtig ist, auch so die Geschlechtsteile zu benennen, ja, von Anfang an. Vulva, Penis, ich verwende keine Verniedlichungen, weil ich verniedliche auch nicht die Nase, das Ohr oder die Auge. Und wenn wir so Körperspiele gemacht haben oder was gesungen haben, wir singen auch Lieder über die Vulva oder über den Penis, ja, wir bauen das auch mit ein. Es kann halt dann sein, dass die Zweijährige, die jetzt auch gerade an meiner Brust trinkt, vielleicht hört man es im Hintergrund, dann einmal singt, meine Vulva ist großartig, ja, letztens im Garten, das herumschreit und wir gerade Besuch haben und ich mir denke, ja, super, sehr cool, geil. Deine Vulva ist großartig. Und da überhaupt kein Scham verspürt, das zu machen, ja, weil ich sie auch lasse. Also genau, ich lasse es ihr, ich verbiete es ihr nicht oder sage, na, das darfst du jetzt nicht machen oder hier nicht oder so. Warum darfst du es nicht machen, ja? Ja, wenn sie Freude dran hat und es ihr gerade Spaß macht. Und was ich auch sehr schön finde, was wir Frauen halt auch machen können, die Kinder auch in unseren Menstruationszyklus mit einzubinden. Also wenn ich aufs Klo gehe, laufe ich meine Zweijährige immer nach und sage, Mama, Blut, kommt wieder Blut? Also die findet das so faszinierend, ja. Und wenn ich blute, dann lasse ich sie auch schauen. Oder ich gieße zum Beispiel auch meine Pflanzen mit Menstruationsblut, dann machen wir das gemeinsam. Und die finden das großartig, bei solchen Sachen dabei zu sein. Ich mache mit ihnen auch ganz viele Rituale zu Hause. Wir ölen uns zum Beispiel auch oft gegenseitig oder jede für sich auch mal mit einem Körperöl ein, was wir uns selber mischen. Und wir sind dann alle nackt dabei, wir laufen auch mal nackt rum, ja, dass sie auch einfach uns nackt sehen. Und also alle, ja, es sind so mini kleine Dinge, aber die Kinder schauen sich das einfach ab. Die beobachten uns sehr gut, auch als Paar. Also die beobachten auch die Eltern sehr, sehr gut. Und man muss sich auch vorstellen, wir Eltern sind die allererste Beziehung, was sie erleben. Ja, wir sind das Vorbild für sie, wie wir Beziehung leben, wie wir miteinander kommunizieren. Und da möchte ich auch gleich sagen, bei uns ist auch nicht immer alles super rosig und toll. Ja, auch mein Mann und ich haben mal Konflikte, ja, oder müssen jetzt sofort im Moment was besprechen, wo es mal hitziger zugeht. Aber dann sage ich auch zu meinen Kindern, du, das hat jetzt nichts mit euch zu tun. Wir müssen es jetzt besprechen, das ist wirklich wichtig. Wir haben jetzt gerade sonst keine Zeit und keinen Raum. Und dann klären wir das und ich bespreche das dann auch im Nachhinein mit den Kindern nach. Das war jetzt so wichtig, dass wir dieses Thema besprochen haben. Danke, dass ihr uns diesen Raum gegeben habt. Mama und Papa haben einfach oftmals nicht diese Zeit, weil wir abends müde sind, weil wir mit euch schlafen gehen oder mit einschlafen. Und auch das dürfen sie lernen, ja, dass eine Beziehung nicht auseinandergeht, nur weil man einen Streit oder einen Konflikt hat. Man kann ihn auch lösen.
Ja, total. Ja, und ich finde,
zusammengefasst.
Und ich finde es auch wichtig, Kinder damit abzuholen und ihnen das auch zu erklären und das nicht vor ihnen zu verstecken, weil Kinder sind intelligent und können solche Situationen noch sehr viel besser erspüren als wir.
Ja.
Und es macht keinen Sinn, Kindern etwas vorzutäuschen, weil sie checken es sowieso. Und ich bin da das erste Mal bei Stillbeziehungen sehr darauf gekommen, dass Kinder eben sehr doll ihre Mama spüren, weil so manche Stillprobleme, da war ich mit meinem Wissen so am Ende und ich habe eine Freundin gefragt, die ist Homöopathin, auch Hebamme, hat selber auch einen Sohn und mit ihr bespreche ich immer meine Fälle, wo ich nicht weiter weiß. Und sie hat mich dann gefragt, weil als Homöopathin stellt sie Fragen, die sonst irgendwie niemand stellt. Und ist dann so, ja, wie geht es denn der Mama? Ist sie traurig? Ist sie wütend, wenn das Kind die Brust anschreit? Wie fühlt sie sich denn? Und ganz oft war es wirklich so, wenn man diese emotionale Blockade aufgelöst hat, dass das Stillen wieder funktioniert hat. Und ich dachte mir, okay, wow, krass. Und es ist ganz oft so in meinen Wochenbetten, gerade wenn Kinder die Brust ablehnen, dann heißt es ganz oft, ja, mit meinem Kind stimmt irgendwas nicht. Und dann sage ich immer, naja, ein Kind hat eigentlich keinen Grund, die Brust abzulehnen. Und meistens liegt das Thema bei der Mama. Und deswegen schauen wir jetzt mal bei dir, was hier gerade ist. Und diesen, ne, diesen Switch zu schaffen von, was ist denn eigentlich bei mir gerade das Thema, dass mein Kind nicht bei mir an die Brust geht. Und ich finde das halt super wichtig, Kinder in all diese Prozesse auch mit reinzunehmen, weil auch Konflikt ist ja immer so dieses, wir dürfen keine Konflikte haben. Es ist Quatsch. Ja, auch Kinder dürfen Konflikt mitbekommen, weil es geht ja auch darum, wie lerne ich, einen Konflikt zu lösen? Ne, genau. Wird mir auch der Raum dafür gegeben? Und ich war mal bei meiner Freundin, die Homöopathin ist und die ja auch einen Sohn hat. Und ich war in einer Situation, wo es mir nicht sehr gut ging und dann habe ich geweint. Ihr Sohn saß da und ich wollte nicht, dass er mich traurig sieht. Und dann hat sie zu mir gesagt, Nina, alles gut, er liebt Tränen. Und ich dachte so, hä, was verstehe ich denn nicht?
Oh wow.
Und sie hat gesagt, Nina, diese Emotionen, sie gehören ja alle mit dazu und er darf auch lernen, dass auch Trauer ein Teil davon ist und dass das nicht schlimm ist und dass man traurig sein darf. Und ich habe von ihr einfach so viel gelernt, was das angeht auch, ne, wie wir uns eben verhalten gegenüber Kindern. Und das ist ja auch das, was wir eben besprochen haben, dass ganz viele immer noch denken, dass Kinder vor allen Dingen über das lernen, was wir ihnen sagen. Aber Kinder lernen einfach vermehrt darüber, was wir ihnen vorleben. Ja. Und das gucken sie sich eben ab.
Ja, und das, was du jetzt auch angesprochen hast, das Ganze, ja, ist auch Prävention von Gewalt, von sexueller Gewalt. Also ich verstehe schon, dass wir unsere Kinder auch schützen wollen, ja, das ist mir auch ein großes Anliegen, aber genau das, sie einfach in dieses Leben, wie es ist, mit einzubeziehen, auch Dinge anzusprechen, die schwierig sind, auch Themen in dieser Welt, auch das ist alles Prävention, ja, dass sie lernen, damit umzugehen und zur Not, wenn auch immer irgendwie was ist, sich Unterstützung zu holen, zu wissen, wo kann ich mir Unterstützung holen? Wie? Ja.
Ja. Und was ich auch so spannend finde, ist, dass wir oder dass ganz viele denken, Kinder seien noch nicht so intelligent oder so, sie verstehen das noch nicht. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn Eltern sehr offen mit diesen Themen umgehen, dass Kinder ein wirklich wahnsinniges Verständnis entwickeln. Also, dass Kinder ganz anders mit diesen Situationen umgehen und natürlich auch, ich meine, sehr viel kindlicher natürlich, aber dass sie es gar nicht so empfinden, wie wir es häufig auf sie drauf projizieren. Ne? Ja. Also, dass sie einfach mit Themen ganz anders umgehen. Das sieht man auch ganz schön, wenn zum Beispiel eine Frau ein Kind verliert und damit offen umgeht und die Kinder gehen mit dieser Trauer, mit diesem Verlust ganz anders um als Eltern. Ja. Und Eltern haben ja oft diesen Gedanken, oh nein, ich möchte nicht, dass mein Kind jetzt diese Trauer hat oder so. Und oftmals merken sie dann, dass Kinder einen ganz anderen Umgang mit dieser Situation finden. Und ich finde, da können wir auch sehr viel noch von Kindern lernen. Aber das finde ich halt, wenn man Kinder wirklich als mit Respekt behandelt, als einen würdigen Menschen, dann können Kinder auch im kleinen Alter schon sehr viel begreifen. Und das merkt man auch,
finde ich. Auf alle Fälle. Ja, absolut. Absolut, das kann ich total unterstreichen. Also meine Kinder, meine zwei Töchter sind für mich die größten Lehrerinnen. Also ich darf so viel von ihnen lernen, mit ihnen lernen. Und wir haben oftmals so viel bessere Ideen, wie wir Dinge angehen können oder Lösungen, ja, auf Dinge. Also großartig, wenn wir die Kinder mehr mit einbeziehen. Halt all das adäquat und so, dass es für sie gut passt.
Ja. Ja, voll schön.
Ja.
Und du hast ja eingangs gesagt, dass du auch Beckenbodentrainerin bist.
Mhm.
Und da wäre jetzt noch eine Frage, wie hängt für dich das Thema Beckenboden mit dem Thema Sexualität zusammen? Weil der Beckenboden ist ja auch so ein großes Mysterium für viele Frauen und meistens erfahren sie ja auch zum ersten Mal, wenn so das Thema Geburt im Raum steht, von einem Beckenboden. Ganz viele Frauen wissen ja gar nicht, dass es einen Beckenboden gibt, wo der ist und was der macht. Und wie hängt es für dich mit dem Thema Sexualität zusammen?
Das gehört einfach dazu. Ja, also das ist einfach auch ein Teil, glaube ich, ja, ein Teil von Sexualität. Der Beckenboden ist so viel mehr, als wie, dass er nur da unten ist und vielleicht trainiert gehört. Ja, er ist für die Entspannung da, er ist für Stärkung da, man sollte ihn kräftigen und entspannen. Er unterstützt die inneren Organe zu tragen, das ist wichtig, er trägt die Beckenorgane nicht, aber er unterstützt sie, dass sie mit am Platz bleiben. Und alleine, wenn man einen geschwächten Beckenboden hat oder wenn durch die Geburt da auch was passiert, ja, dann kommen die meisten Frauen erst auf die Idee oder lernen ihn kennen, aber man kann schon sein ganzes Leben lang was dafür tun. Der Beckenboden ist zum Beispiel mitverantwortlich, dass sich die Kinder vom Bauch auf den Rücken drehen können oder vom Rücken auf den Bauch, ja, für diese Drehbewegung schon ganz, ganz früh, die ja in den, ich weiß nicht, mit 3, 4 Monaten, 5 Monaten in etwa schon stattfindet. Also der ist so früh schon so wichtig und präsent. Also er sollte eigentlich auch von Anfang an immer so Teil mit dabei sein. Ist er auch, ja. Er macht meistens erst ein bisschen später Beschwerden. Aber er ist einfach so ein wichtiger Teil. Und was ich auch sehr oft beobachte, ist, wenn es dem Beckenboden nicht gut geht, kann sich das auch auf psychischer Ebene zeigen, ja. Also auch da zum Beispiel Frauen mit Depressionen leiden sehr häufig auch an Beckenbodenproblemen. Oder Frauen mit posttraumatischen Belastungsstörungen haben sehr häufig auch ein Problem mit dem Beckenboden auch zusätzlich. Ja. Deshalb gibt es ja auch unseren Lehrgang Sexualität, Beckenboden und Trauma, der ja auch so für alle Berufsgruppen geöffnet ist, weil man da auch nochmal viel tiefer eintauchen kann in das ganze Wissen und warum er so wichtig ist. Ja. Und im Beckenbereich, nicht nur Beckenboden, aber so generell in unserem Beckenbereich, sind so unglaublich viele Dinge gespeichert. Nicht nur Geburtserfahrungen, oftmals auch die Erinnerungen an die eigene Geburt, ja. Sexuelle Erfahrungen erste, aber so viel mehr auch noch. Ja, denen man auch Beachtung schenken darf.
Ja, total.
Ich habe heuer auch das erste Mal eine Massage in mein Intimbereich, also in der Yoni auch und innen drin in der Vagina machen lassen. Und es war so faszinierend für mich, wie viele verspannte Punkte das sind, ja, im Inneren auch. Und welche Themen da auch hochgekommen sind während der Massage. Es ist ja auch ein Bereich, den man meistens nicht massiert oder ausspart. Das kann man auch selber machen. Es ist aber auch, also ich finde es auch sehr hilfreich und sehr unterstützend, es auch mal von jemandem professionell machen zu lassen, weil da so viel gespeichert ist auch.
Ja, ich habe das gemerkt im Wochenbett, gerade wenn Frauen sehr traumatische Geburten erlebt haben, mache ich häufig nochmal so wie so eine Bauchmassage. Und man merkt dann, weil ich sage dann immer zu den Frauen, schließ mal deine Augen, spür mal rein, wie das ist. Und wenn eine Frau sich wirklich auch richtig darauf einlässt, dann kommen da meistens ganz, ganz viele Tränen alleine durch diese Berührung.
Ja.
Und da merkt man eben auch schon, dass der Körper speichert, ne? Also Erfahrung.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch so ein Wissen, was jetzt gerade immer populärer wird. Aber wir leben ja ganz oft noch in dieser Trennung von Körper, Geist und Seele. Und ich merke ganz oft, dass wenn ich anfange davon zu sprechen, dass Erfahrungen im Körper gespeichert werden, dass der erstmal wie so ein großes Fragezeichen bei manchen Frauen auftaucht und es dann ein bisschen Erklärung braucht. Aber gerade wenn man dann auch so in diese körperlichen Anwendungen geht, dann kann man es ja meistens sehr gut nachvollziehen. Ja. Und wie findest du, weil ich glaube, viele Frauen leben sehr getrennt von sich und ihrem Körper und fühlen sich in ihrem Körper auch nicht so zu Hause. Und das
hat ja auch einen Einfluss auf unsere Sexualität. Und wie findest du, können Frauen eine Verbindung anfangen, zu sich aufzubauen, zu ihrer Weiblichkeit, eben auch wieder in eine Rückverbindung mit sich zu kommen?
Das ist der allererste Schritt, ist sicher mal bewusst sein, dass es so ist, dass man das wirklich auch so anerkennt, dass man vielleicht nicht so eine gute Verbindung zum eigenen Körper hat, dass da einfach so Themen da sind, sich dessen bewusst zu werden und sich mal zu überlegen, ja, was könnte mir denn gut tun? Also eben so selber Berührungen können total heilsam sein. Vielleicht aber auch mal sich von jemand anderem berühren zu lassen. Es gibt ja schon so viele unglaublich schöne Angebote, Massageangebote oder Shiatsu. Also man muss ja nicht gleich von jemandem nackt am Körper berührt werden, ja, direkt an der Haut. Das kann auch sehr unangenehm sein, vor allem wenn man irgendwie davor nicht so schöne Erfahrungen gemacht hat. Aber vielleicht mal zu überlegen, ja, was könnte mir da gut tun? Ich liebe sehr die Bewegung, die intuitive Bewegung. Ich baue da Yoga ein, Tanz ein, ja, bei mir fließt da alles dann mit ein. Alleine durch Yoga oder auch Pilates, ja, durch Sport kann man ja auch in Verbindung mit dem Körper wieder treten, den Körper zu spüren, wo sind meine Grenzen. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht, dass du dir, wenn du gerade jetzt so merkst, ja, das ist bei mir Thema, schau mal, wo zieht es dich hin, ja. Spür mal rein zu deiner Intuition. Was sagt sie dir? Was kommt da als erstes? Und die Intuition ist so eine ganz, ganz leise Stimme. Da kommt etwas und dann schaltet sich gleich der Verstand an. Ja, wie, das kann ich ja nicht machen, weil keine Ahnung. Ja, da kommt ja alles Mögliche. Vielleicht auch mal der Intuition zu vertrauen, den ersten Schritt zu machen, vertrauen und das mal auszuprobieren. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, das stelle ich mir immer. Die Frage, wenn ich irgendwas neu angehe, wenn ich ein neues Projekt rausschmeiße, ja, bei mir kommen auch immer wieder, mein Verstand macht sich bei allen laut, ja. Aber dann denke ich mir immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass es mir keinen Spaß macht, dass das Angebot nicht gebucht wird. Und das sind alles Dinge, die verkrafte ich gut in Wirklichkeit, ja. Einfach mal schauen, ja, wo zieht es dich hin? Und vielleicht auch mit jemandem gemeinsam, mit einer befreundeten Mama, mit einer Freundin, wie auch immer, wo man sich vielleicht das erste Mal nicht alleine hintraut. Ich erlebe es auch sehr oft, dass viele Frauen auch zu den Frauenkreisen kommen. Ja, die sind auch oftmals so mit Scham verbunden, so, oh Gott, was machen die dort und was passiert da? Aber ich merke, dass die Frauen, die das erste Mal kommen, so überrascht sind, wie heilsam das ist und wie schön es ist, dass es auch anderen Frauen so geht, dass sie nicht alleine sind mit diesen Themen.
Ja, ich kann also kann das so gut nachvollziehen. Ich habe letztes Jahr auch meine ersten Frauenkreise besucht und es war so, oh mein Gott, hier sind wirklich sehr viele Frauen in einem Raum. Und es war irgendwie so, dass ich so dachte so, okay, wie wird das jetzt hier? Und wir haben eben auch zusammen Yoga gemacht und meditiert und hatten dann auch so eine Breathwork-Session, sehr intensiv auch. Und bei sowas ist es ja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was das Thema von so einem Kreis ist, aber es war eben, man hat dann eben gemerkt, dass wir hatten alle so eine Augenmaske eben auf, ne, und das, dann haben viele auch angefangen zu weinen und auch so loszulassen, ne, und dann waren wir in so einem kollektiven Feld von Frauen, die irgendwie, ja, bereit waren, irgendwie sich gegenseitig zu sehen, zuzuhören und zu heilen auch, und es war halt ein sehr auch sicherer Raum, ne? Also ich habe mich sehr sicher unter diesen Frauen gefühlt und da ist auch so ne, die Kraft der Weiblichkeit und auch im Kollektiv, ne? Also viele Frauen.
Ja.
Und es war ein ganz, ganz wunderschönes Erlebnis und ich war auch total schockiert, dass ich so zum ersten Mal von so einem Frauenkreis erfahren habe, weil ich so dachte, mega cool, das hätte man ja eigentlich auch mal früher machen können. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, einfach ne, irgendwie mit 15 Frauen mich in einen Kreis zu setzen. Und es war aber wirklich ein total schönes Erlebnis.
Ja, also ich liebe es auch, die Kreise. Ich profitiere auch selber immer davon, auch wenn ich sie leite. Es ist so ein heilsames Zusammenkommen und so und wunderschöne Verbindungen, die entstehen.
Total. Und du hast ja am Wochenende einen Mutter-Tochter-Retreat gegeben und da wollte ich nochmal drauf eingehen und dich nochmal fragen, was macht man bei so einem Retreat, worum geht's, was machen Mütter mit Töchtern, wie läuft sowas ab?
Ich muss ja auch sagen, die Inspiration dazu war meine ältere Tochter, die hat sich immer beschwert, dass ich nur was für Frauen mache und sie nie mitkommen darf. Und dann dachte ich, okay, hat sie recht, dann machen wir halt sowas. Und es kam richtig gut an, also beide Retreats waren ausgebucht. Und die Frauen kommen mit ihren Töchtern mit der Intention, sich einfach mal eine Auszeit zu nehmen vom Alltag, in Verbindung zu gehen, einfach mal wieder bewusst Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen. Also die meisten waren eigentlich mit der älteren Tochter da und meistens gibt es noch Geschwisterkinder. Und im Kreis, im Sharing-Kreis haben auch alle gesagt, ja, dass halt die Älteren manchmal ein bisschen zu kurz kommen und sie wollen halt diese besondere Verbindung wieder mal so aufleben und aufblühen lassen. Mhm. Und an dem Wochenende haben wir eine Schatzsuche gemacht für die Mädels. Dabei haben sich die Mamas im Kreis miteinander verbunden und eine kurze Soul-Journey-Reise mit mir gemacht, um so ihre Mutterrolle ein bisschen zu reflektieren. Was möchten sie vielleicht in ihr Leben holen? Was sind vielleicht Themen da? Wir haben uns in unserer Einzigartigkeit gefeiert, den Körper geschmückt, ja, mit allen möglichen Dingen, Blumenkränzen bemalt, Tattoos, in die Haare so Dinge reingemacht und dann einfach die Mamas und die Tochter gefeiert in ihrer Einzigartigkeit mit leckerem Essen und Tänzen. Wir haben Kosmetik-Workshop gemacht, das haben vor allem die Töchter total geliebt, sich selbst Labellos herzustellen, Lotion-Bars und dann gab es noch eine Mama-Tochter-Massage. Immer sehr, sehr verbindende Übungen und auch so zwischendrin mal Aufgaben, wo sie sich mal ein bisschen zurückgezogen haben. Genau. Jede Mama und jede Tochter hat eine Schatzkiste erhalten, wo sie wirklich so diese Schätze, diese Momente einfangen konnten, mit nach Hause nehmen können und dass diese Schatzkiste auch wirklich an einen Platz gestellt wird, wo sie auch zu Hause sie immer wieder öffnen können und sich diese besonderen Mama-Tochter-Momente herholen können, immer wieder in Verbindungen zu gehen. Wir haben auch Körperübungen gemacht, genau, Yoga, ja, so. Immer geschaut, dass so die Verbindung zwischen Mütter und Töchter da ist. Aber auch unter den Mädels und auch unter den Frauen und auch gemischt natürlich. Ja. Mhm. Es ging ganz, ganz stark, war so das Wort Verbindung an diesem Wochenende präsent.
Ja, voll schön. Was mir gerade noch dazu einfällt, ist, mir ist aufgefallen, dass viele Töchter nochmal Themen für ihre Mütter mitbringen, in Bezug auf das Verhältnis zu ihren eigenen Müttern, also ungeklärte Mutterthemen. Und du hast ja jetzt auch zwei Töchter. Wie war das bei dir und wie würdest du sagen, kann man als Frau damit umgehen?
Kinder bringen auf alle Fälle alle möglichen Themen dann auch mit. Und was ich so erlebt habe jetzt bei meinen beiden Töchtern, das möchte ich vielleicht kurz noch so erwähnen, ist dieser Generation Code. Also ich merke, dass jede einzelne Tochter an meinem wundesten Punkt eigentlich drückt, vor allem ein Thema mitbringt und an diesen wundesten Punkt drückt und diesen aufzeigt. Mhm. Und es hat, also bei mir hat es auch natürlich was mit meiner Mutter zu tun und wie ich aufgewachsen bin. Und die Beziehung zu meiner Mama ist auch immer so eine Wellenbewegung, ja. Also darf sich auch immer wieder entwickeln und entwickelt sich jetzt auch gerade weiter. Was ich da wichtig finde, ist für sich selbst auch mal klar zu werden, was ist es gerade, was da ist? Mit wem hat das Thema zu tun? Weil manchmal kommt so viel hoch, dass man auch nicht ganz weiß, okay, hat es jetzt was mit meiner Mama zu tun, mit meinem Papa? Hat es nur was mit mir selber zu tun, mit meinen Kindern? Woher ist es gerade, sich mal so klar zu werden, woher kommt es? Mir hat es geholfen, die Themen für mich mal anzuschauen, auch durch Familienaufstellungen, durch verschiedene Reisen und dann auch natürlich ein Stück weit auch mit der eigenen Mama da vielleicht ins Gespräch zu gehen, in die Verbindung zu gehen, wenn es möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, dann ist das auch in Ordnung, das habe ich auch lernen dürfen über die Jahre, beziehungsweise kenne ich auch aus meiner Praxisarbeit. Dann darfst du die Themen einfach für dich klären, ja. Und was ich merke, was ja was Wunderschönes ist, unsere Kinder, die sind so genial. Weil selbst wenn du vielleicht die Themen mit deiner Mama oder auch mit deinen Eltern nicht klären kannst, unsere Kinder, die sind großartig, weil die zeigen Themen auf, die stehen für sich ein, die leben so, wie sie sind, ja, mit all ihren Gefühlen. Und ich merke, dass da meine Mama sehr viel mitlernen durfte. Und dadurch verändert sich was, ja. Veränderung ist immer da. Und wenn es nur Mini-Schritte sind, aber die Veränderungen sind da und die kommen. Also auch wenn du ein Riesenthema, vielleicht ein Mutterthema hast, versuch es nur für dich zu klären, ja. Bleib bei dir immer, geh von dir aus, weil die andere Person kannst du eh nicht verändern, aber sie wird sich mit verändern. Das ganze Familienfeld und System verändert sich mit, wenn du dich veränderst. Ja, wenn sich nur einem System verändert, kommt Veränderung automatisch. Ja.
Ja, ich finde es halt immer wieder so ein wichtiges Thema, weil das immer mal wieder natürlich auch bei mir im Wochenbett angesprochen wird und dann ist es immer so, seitdem das Kind da ist, fühle ich mich so und so und es wird häufig auf das Kind rückprojiziert Und dann sage ich, versuche ich das oft zu erklären, dass es meistens ein Thema ist, was schon vor dem Kind existiert hat, was jetzt durch das Kind massiv getriggert wird. Und da eben auch zu sehen, dass Kinder wie so Botschafter sind und ihren Müttern sagen, hier, aufpassen, da ist ein Thema für dich.
Ja.
Und da eben auch zu sehen, dass Kinder dieses Heilungspotenzial für ihre Eltern mitbringen, ne? Und es nicht böse meinen, ne? Sondern eben ihren Eltern die Möglichkeit für Veränderung und Wachstum damit geben, ne?
Ja, und du hast jetzt gerade so was Wichtiges angesprochen. Kinder meinen es nie böse, egal was gerade da ist. Es ist immer eine Intention dahinter, die uns weiterbringt. Es ist unglaublich schön gerade. Hat mich jetzt gerade sehr berührt auch und nehme ich mir jetzt gerade auch wieder mit, ja.
Ja,
so herausfordernd und anstrengend, wie der Alltag ist, ja. Aber es ist immer was dahinter und es gibt immer die Möglichkeit, da hinzuschauen und daraus zu wachsen.
Ja, total. Und ich möchte auch nicht sagen, dass es nicht anstrengend ist, ne? Also das ist dann immer so, wenn ich das sage, dann sagen manche Eltern so zu mir, ja, aber Nina, es ist so anstrengend. Dann sage ich, darf es auch sein. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht so ist, aber es ist von den Kindern nicht böse gemeint. So, du darfst all das fühlen, du darfst die Anstrengung fühlen, die Belastung. Das ist alles in Ordnung. Nur häufig ist es einfach leichter für uns zu sagen, das Kind ist schuld. Und das stimmt halt ganz oft einfach nicht. Und da eben auch in diese Eigenverantwortung zu kommen, ne, und bei sich zu bleiben und zu sehen, hey, das ist ein Thema bei mir. Und das finde ich halt so wichtig, ne, dass man das eben auch mit auf den Weg gibt.
Und wenn man einen Schuldigen braucht, gerade in dem Moment, oder auf irgendjemanden die Wut projizieren möchte, dann auf dieses System, das nicht für uns geschaffen ist. Ja? Weil in den allermeisten Fällen ist es, dass wir müde sind, dass wir ausgelaugt sind, dass es gerade nicht geht und dann kommt ein Wutanfall und dann braucht das nächste Kind noch was. Mhm. Das sind nicht die Kinder dran schuld, sondern dieses System, weil wir so alleine eigentlich sind.
Ja.
Und als Mütter, aber auch als Familie.
Ja, und ich glaube, das ist, wir leben gerade auch in einer ganz wichtigen Zeit, wo wir genau das nämlich merken, dass die Systeme, die wir uns vor langen Jahren aufgebaut haben, dass die nicht mehr funktionieren, dass die gerade zusammenbrechen und dass da gerade ganz viel Entwicklung und Veränderung ist. Und das fühlt sich natürlich nicht immer schön an, ne, in diesen Veränderungsprozessen drin zu sein. Aber letztendlich liegt es auch an diesem, ne, gesellschaftlichen System, in dem wir gefangen sind und da irgendwie nicht schaffen, so schnell auszubrechen. Ne?
Ja.
Ich könnte, glaube ich, noch ewig mit dir reden. Ich bin so ganz, ich fühle mich so richtig leicht irgendwie. Ich hatte es schon so im Gefühl, dass das Gespräch heute so wird. Ich habe mich tierisch darauf gefreut. Ich habe zum Schluss immer noch meine Abschlussfragen. Das sind insgesamt 3 Stück. Ich bin mal gespannt. Und zwar meine erste Frage ist immer, was ist für dich der größte Mythos, der zum Thema Sexualität kursiert?
Dass keine Veränderung möglich ist. Ja, dass das, was jetzt gerade da ist, dass das so ist und es gehört so und da kann man nichts machen. Veränderung ist immer möglich, ja. Und egal, wo du gerade stehst bei dem Thema Sexualität, da gibt es noch so viel mehr zu entdecken, zu erforschen, zu lernen. Auch für mich, auch wenn ich schon viel so einen weiten Weg gegangen bin. Ich weiß, da kommt noch so viel mehr die nächsten Jahre.
Ja, wir sind niemals fertig mit Lernen.
Genau, ja.
Meine zweite Frage ist, was sind 2 Dinge, die wir Frauen tun können, um mehr natürlich Frau zu sein, im Sinne von mehr wahrhaftig und authentisch wir selbst sein zu können?
Ich habe für mich so den Weg gefunden, zyklisch zu leben. Nicht nur mit meinem Menstruationszyklus, weil ich weiß, dass es für viele Frauen manchmal auch eine Herausforderung darstellen kann, wenn man eben unter enormen Menstruationsbeschwerden oder Zyklusbeschwerden leidet. Aber die Natur, alles um uns herum ist zyklisch. Ich liebe es, im Einklang mit den Jahreszeiten zu leben, ja, in Verbindung zu gehen mit der Natur, mit was kann ich mir gerade von der Natur holen, an Kräutern, an Gemüse, an Obst, wie auch immer. Der Mondzyklus, ich schaue immer, wo kann ich mir gerade das holen, was ich brauche? Welchen Zyklus, wo will ich gerade einsteigen? Ja? Und ich glaube, so dieses zyklische Leben, ja, das ist es für mich eigentlich. Und das gebe ich auch den Frauen weiter. Und das beobachte ich auch so. Da können wir uns wirklich so mit unserer wahren Natur auch so verbinden.
Ja, ich habe mich neulich auch so mit Ayurveda beschäftigt und das war auch so spannend, auch mit der Ernährung, dass es eigentlich immer auch genau das gibt, was zu den Jahreszeiten passt und zu dem, was unser Körper eben auch braucht, ne? Und das fand ich halt so, ja, manchmal denke ich einfach so, okay, die Natur ist genial.
Voll.
Das ist einfach.
Die hat alles parat.
Total. Und die letzte Frage, so mit deinem ganzen Wissen, was du hast, was sind so drei Lebensweisheiten, gar nicht mal jetzt in Bezug jetzt nur aufs Frausein, sondern wirklich generell aufs Leben betrachtet, was würdest du anderen Frauen gerne mitgeben?
Vertrau deiner Intuition. Sie ist immer richtig, sie hat immer alle Antworten parat, ja. Sich hingeben, den Prozessen hinzugeben, so schwer sie auch noch sind und so mühsam sie noch sind, ja. Also wenn die Wellenbewegungen manchmal eher mehr, oder wenn du eher mehr unten auf der Welle surfst und nicht hoch oben gerade, das hat einen Grund, ja. Es wird sich zeigen, meistens jetzt im Nachhinein, aber ich spreche aus Erfahrung, vor allem von diesem Jahr. Ich bin viel unten gesurft. Und am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Das ist so mein Lieblingszitat von Oscar Wilde.
Ja.
Es hängt auch da hinten bei mir, hier oben.
Ja.
Und es ist so. Ja,
ist bei uns zu Hause auch ein Slogan. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Genau. Ja.
Voll schön. Und vielleicht noch eine letzte Frage, und zwar, du machst ja so viele verschiedene Dinge. Einmal vielleicht für die, die jetzt hier gerade zuhören und mega interessiert sind. Was machst du? Wo kann man dich finden? Was bietest du an?
Am besten ist auf meiner Homepage oder eben auf dem Instagram-Kanal. Jetzt gerade aktuell arbeite ich an einem Online-Kurs, an einem neuen, wo es darum geht, PMS ganzheitlich zu verstehen und nachhaltig in den Griff zu bekommen. Da geht es darum, dass ich die körperliche, die emotionale und die energetische Ebene mit reinnehme. Ich arbeite auch an der Ausbildung zur ganzheitlichen Frauenbegleiterin, die nächstes Jahr startet, hier in Österreich, zum Teil vor Ort in 4 Modulen, aber auch online. Ich arbeite in der Praxis vor Ort in Wien, wo ich Frauen begleite, vor allem mit der Methode Soul Journey. Das ist die Katatyme Imagination. Das ist auch eine Psychotherapieform, die für Lebens- und Sozialberater umgeschrieben worden ist, wo man wirklich so tief reisen kann und so Themen aus dem Unterbewusstsein ans Licht holen kann, mit denen man weiterarbeiten kann. Das mache ich auch online. Und genau, mein Schwerpunkt ist so generell auch auf Beckenboden und Hormongesundheit, also auch Beckenbodenprobleme, Beschwerden, Beckenbodentraining kann man mir machen online vor Ort, Zyklusberatungen, vor allem bei unerfülltem Kinderwunsch, PCOS, Endometriose, also alles, kamen so viele Themen dazu, mit denen ich mich beschäftigt habe. Genau, und natürlich auch Thema Sexualität, jetzt mal so im Groben, sei es Lust, Orgasmusprobleme, ja.
Voll schön.
Also mal ein bisschen zusammengefasst.
Ja, es ist sehr viel, aber es ist alles rund ums Thema Frau eigentlich, ne? Also gehört irgendwie alles mit dazu. Und ja, voll. Vielen Dank für deine Zeit, für dieses wunderschöne Gespräch und für deine Arbeit, die du machst. Danke, danke, danke. Es war wunderschön.
Ja, danke dir für die Einladung und es war wirklich richtig schön. Ich fühle mich jetzt auch sehr beflügelt und voller Leichtigkeit.
Ja, für mich auch so.
Danke, Nina.
Dank. Ich hoffe, dass du aus diesem Interview ein bisschen was für dich mitnehmen konntest. Falls du mehr über Natascha wissen möchtest, ich habe dir zu Natascha alles in die Shownotes getan. Und ja, ich war sehr beflügelt nach dem Gespräch und ich fand es einfach sehr schön, mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf Sexualität zu bekommen, auch in Bezug auf die Veränderung und die Entwicklung der Sexualität. Und ja, ich hoffe, da war ein bisschen Inspiration für dich mit dabei. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Nacht, Abend, was auch immer gerade bei dir ist. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder.